Herzlich willkommen zu meiner Wannabe-A-Founder-Reihe. Verpasst neben diesem Podcast nicht die Wannabe-A-Founder-Masterclass im Oktober. Jeweils 3 Tage in 3 aufeinanderfolgenden Wochen in der Startrampe der Sparkasse Oberösterreich in der Tabakfabrik Linz. Die besten Insights und Tipps rund um das Thema Startup und New Business. Zur Gänze vorgetragen von externen Expertinnen, erfolgreichen Unternehmerinnen, Startups und natürlich von mir. Weitere Infos und den Anmeldelink findet ihr unter www.geroldweiß.com. Und nun viel Spaß bei der kommenden Folge. Heute zu Gast bei mir im Wannabe A Founder Podcast Laura Peyer mit der Firma oder mit ihrem neu gegründeten Unternehmen Gecko. Laura, danke, dass du heute zu mir gekommen bist und mit mir gemeinsam diese Generationen etwas aufrollen willst oder über Generationen sprechen willst. Was ist Gecko eigentlich?
Vielen herzlichen Dank mal für die Einladung, lieber Gerold. Gecko oder auch Generation Connect, das Gecko ist die Abkürzung, ist das Unternehmen, das ich gegründet habe. Und wie es der Name schon sagt, ist es mir ein großes Anliegen, dass wir die Generationen untereinander wieder mehr verbinden, dass wir wieder mehr in den Dialog kommen. Denn ich habe bemerkt, dieses Thema Wertschätzung in der Gesellschaft, da ist viel Luft nach oben und genau dieser Thematik will ich mich mit Generation Connect annehmen.
Es wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, du hast schon gesagt Wertschätzung, aber gibt es vielleicht da irgendeinen Zwist zwischen diesen Generationen, weil du sagst, du willst, dass man wieder miteinander in den Dialog kommt, aber warum in den Dialog? Reden die nichts miteinander, die 2 Generationen, oder was gibt es da?
Also grundsätzlich, ich glaube, dass alle Generationen eben Luft nach oben hätten in dem gemeinsamen Kommunizieren. Man hört immer ganz gut raus, ja, Generation Z, das sind sowieso alles nur die Faulen. Und Generation Z ist zum Beispiel jetzt gerade die Jugend. Und wenn man sich es geschichtlich anschaut, war halt Jugend immer schon die Faulen. Also das war wahrscheinlich bei dir schon in der Generation so. Auch Sokrates hat schon damals gesagt, na, die Jugend von heute, die ist ja unglaublich.
Du, wenn es nach meinen Großeltern gegangen wäre oder nach meinen Eltern, dann war überhaupt nichts geworden, ja, weil man einfach dieses Leben damals nicht verstanden hat, auch in meiner Jugend. Und ich bin hundertprozentig deiner Meinung, dass es auch jetzt so ist, einfach, dass die eine Generation versteht die andere nicht, weil heute völlig andere Lebensweise, völlig anderes Mindset, so wie man schon so schön sagt, völlig andere Auffassung auch zum Leben. Aber bevor wir jetzt zu dieser Auffassung dieser Generation Z kommen, wie die tickt, man hört ja immer unterschiedlichste Generationen und da gibt es ganz unterschiedliche Definitionen, wann die geboren sind oder wie alt das die jetzt sind. Kannst uns du dir jetzt als Expertin einmal wirklich genau sagen, was sind denn jetzt genau die Babyboomer, die X, die Y, die Z und so weiter? Also in welchem Alter sind die jetzt momentan?
Also da gibt es eigentlich eine recht einfache Faustregel, womit man sie super merken kann. Und zwar fangen wir mal jetzt mit der Generation Z an. Das sind diejenigen, die 1995 bis 2010 geboren sind. Und wir gehen da immer in 15er Schritten quasi pro Generation runter. Dann haben wir die Millennials, Generation Y, die haben wir dann hier bei 1980 bis eben ca. 1995. Dann kommen die Generation Xler, da sind wir dann bei
70 gibt es, ja, irgend sowas, roundabout.
So, jetzt habe ich mich natürlich verrechnet, das ist ja schon fast ein bisschen peinlich.
Macht nichts. 80 weniger 15.
Sind wir bei 65. Genau, 65 bis 80. Und alles, was unter 65 ist, da haben wir das erste Mal einen Sprung von 20 Jahren. Da reden wir von den Boomer. Also die sind jetzt roundabout ca. 60 Jahre alt.
Stimmt es wirklich, dass man heutzutage bei den Leuten so in deinem Alter, ich sage jetzt mal zwischen 20 und 30, also alles, was über 30 ist, als Boomer bezeichnet wird? Stimmt, jetzt ist also ein bisschen ironisch gesehen.
Also ich sage mal so, dadurch, dass sich viele von der Generation Z jetzt auch schon an die 30 ranbewegen, ist es natürlich für uns das neue 20. Also definitiv noch keine Fossile. Nein, also das würde ich jetzt mal so nicht behaupten. Also ich glaube, dieses klassische Okay-Boomer, was man vielleicht von irgendwelchen Memes oder aus Gesprächen rausgehört hat, das hat ja tatsächlich auf ältere Semester bezogen.
Du, und dann gibt es ja auch noch diese Generation Alpha, die jetzt anscheinend kommt, oder ist das die Generation Beta? Was ist das für nächste Generation dann?
Genau, die Generation Alpha, die ist aktuell noch nicht am Arbeitsmarkt. Die sind all jene, die ab 2011 geboren sind. Und da ist es halt wirklich so, die Unternehmen müssen sich schon langsam darauf vorbereiten, was halt auch die Generation Alpha an neuen Herausforderungen mit sich bringt.
Was sind denn jetzt momentan, sprechen wir über die Generation Z. Ja, du bist eine klassische Z-Generation. Ja, auf was muss ich mich denn da jetzt vorbereiten als Unternehmerin oder als Unternehmer jetzt im Sinne von Arbeitgeberin oder Arbeitgeber? Weil du sagst, da gibt es Herausforderungen jetzt an die Generation Alpha. Was ist denn jetzt die Herausforderung an die Generation Z? Warum ticken oder wie ticken leicht die? Man liest es natürlich dort und da mal in Zeitungen bzw. in Webseiten und so weiter. Aber wie genau tickt sie wirklich?
Das ist recht spannend. Ich habe gestern eine recht interessante Diskussion dazu gehabt mit unterschiedlichsten Generationen und ich war da die einzige Generation Z in dem Raum. Und wir sind eigentlich alle miteinander zu der Erkenntnis gekommen, die Jugend tickt meistens recht ähnlich. Aber womit wir vielleicht etwas anders da aufgewachsen sind, ist mit der Digitalisierung. Und vor allem aber auch Social Media. Also wir werden immer ganz gern Digital Natives genannt und ich bin nicht so ein großer Fan von der Bezeichnung, weil da oft Erwartungshaltung dahinter steckt, dass wir uns wahnsinnig gut mit allem Digitalen auskennen. Und das ist nicht immer der Fall, weil die digitale Welt, die ist unendlich groß. Aber mit dem, was wir uns wirklich gut auskennen, ist Social Media. Also durchschnittlich verbringen wir doch knapp 4 Stunden täglich am Handy bzw. auf Social Media. Das heißt, wir haben ein super Gespür dafür bekommen, was interessiert mich selber, welcher Content ist relevant, welcher Content interessiert meine Freunde, weil denen schicke ich das Ganze natürlich auch zu. Also ich glaube, da haben wir wirklich ein einzigartiges Gespür, was sich dann vor allem auch Unternehmen tatsächlich in einem Zeitalter, wo die Online-Sichtbarkeit immer wesentlicher wird, auch zugute machen können.
Und da spricht natürlich jetzt, oder da höre ich jetzt natürlich die vorhergehende Generation, die dann das natürlich anprangert und sagt, ja, ihr hängt ja alle sowieso nur am Handy und 4 bis 5 Stunden am Tag sowieso nur am Smartphone und ja, was muss man denn da schon Besonderes können, ja, in Social Media, weil ein Foto zu posten ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig, ich tue jetzt einmal ein bisschen überzeichnet formulieren, aber das sind ja so diese, wie soll man sagen, diese klassischen Stereotype, die mir da jetzt einfallen. Ja, wie begegnest du dem dann?
Jede Generation hat sein eigenes Medium. Was bei uns nicht der Fernseher ist, ist es bei den Eltern oder bei den Großeltern, weil wir kennen es vielleicht alle, da läuft der Fernseher schon ab 8 Uhr durchgehend. Natürlich, wir verbringen viel Zeit am Handy, das ist aber jetzt nicht nur in unserer Generation so, also da können wir ganz deutlich sehen, dass der Medienkonsum hier extrem raufschießt bei jeder Generation. Ja, wir sind halt einfach nur bekannt dafür, weil wir das halt in recht jungen Jahren so quasi miterlebt haben, weil ja, davor hat es halt das Smartphone nicht mit den Möglichkeiten gegeben.
Hat es nicht gegeben, es hat den Fernseher gegeben und das Radio. Ja. Und ich kann mich auch erinnern, dass man damals, wozu brauchst du denn jetzt das Internet, ja, damals in den 90er Jahren, wozu braucht man das Internet? Wir haben ja eh ein Radio und den Fernseher. Ja, also das war damals schon so ein kleines Vorurteil. Aber du hast gesagt, du wärst die gegen dieses Digital Natives. Ja. Suggeriert natürlich Digital Natives, dass ich ihr überall auskennt. Und du sagst, das stimmt aber nicht. Ja. Wo kennen Sie denn jetzt typischerweise Digital Natives unter Anführungszeichen oder die Generation Z? Wo seid ihr da stark drin? Du hast schon zuerst einmal ganz kurz aufblitzen lassen im Sinne von, du weißt, wo du was posten musst und wann du was posten musst und so weiter. Also was gibt es denn da für Geheimnisse?
Also eben, das habe ich ja vorhin kurz erwähnt, Social Media. Also Social Media ist wirklich unsere Welt. Wie gesagt, 4 Stunden fast täglich, die wir drauf verbringen. Das heißt, ganz stark im Vordergrund sind wir da bei den Kanälen im TikTok-Bereich, YouTube, Instagram, Snapchat, vielleicht dann auch noch BeReal oder aktuell ist jetzt gerade auch Threads. Also es gibt unterschiedlichste Plattformen, wo wir wirklich aktiv sind. Facebook nicht. Also Facebook haben die meisten keinen Account. Ja, aber da auf diesen Kanälen, da spielt sich halt die Musik so ein bisschen ab und die ist auch wirklich ein klassisches Medium, die Unternehmen auch inzwischen super nutzen können, um sich selber auch zu präsentieren. Und da sind wir als diejenigen, die halt einfach täglich 4 Stunden drauf verbringen, wenn wir das auf die Woche hochrechnen, sind wir halt dann doch schon ja, bei knapp 20 Stunden. Das ist schon eine ordentliche Zeit. Wir kennen uns einfach aus. Wir haben ein Feingespür dafür entwickelt, was kommt wirklich gut an, was interessiert mich, was interessiert meine Freund. Da kann man einfach so viel damit arbeiten und einen Mehrwert für Unternehmen schaffen. Weil wenn Unternehmen jungen Talenten anvertrauen, dass sie die Unternehmen nach außen hin präsentieren, dann hat das eine riesige Wirkung. Weil nicht nur, dass ich das als junges Talent auch sehr gerne in meinen eigenen Social-Media-Kanälen poste und das, den gleichen Content auch für Unternehmensaccounts benutzen kann, es steigt einfach wahnsinnig viel. Weil wir waren auch vorhin schon beim Thema, was ist unterschiedlich bei uns in den Generationen in der Arbeitswelt. Bei uns dieses Thema Vertrauen und das Arbeiten auf Augenhöhe ein ganz großes Anliegen. Und mit so einem Unternehmensbotschafterprogramm quasi kann man genau das erreichen, weil die Unternehmen gehen her und geben dir das Vertrauen, dass du da etwas nach außen hin präsentieren kannst. Fühle ich mich natürlich wahnsinnig wertgeschätzt, dass ich dieses Vertrauen von denen bekomme. Also wirkt sie super auf eine Mitarbeiterbindung aus und aber natürlich auch auf Loyalität und eine Employer-Brand, die einfach eine wahnsinnige Stärkung dadurch erfahrt.
Das heißt, du sagst jetzt aufgrund deines Geburtsjahres ja, und aufgrund deiner Firma, die du jetzt gegründet hast, du willst da das Verständnis besser machen, ja, als es früher der Fall war zwischen Boomer und X zum Beispiel oder wie auch immer, weil du eben sagst, ihr habt andere Wertvorstellungen jetzt in Richtung Unternehmer oder Unternehmerinnen.
Ich glaube, es sind keine anderen Wertvorstellungen, aber wir haben eine einzigartige Position jetzt, nämlich wir steigen gerade in einen Arbeitnehmermarkt ein. Und das ist geschichtlich gesehen das allererste Mal, dass so etwas überhaupt kommt. Die Millennials haben genauso sich einen Respekt gewünscht. Die Generation X hat ja auch einen Respekt gewünscht. Naja, die Millennials sind heute genau während einer Wirtschaftskrise eingestiegen. Die waren natürlich froh um jeden Job, den sie haben können. Und da war jetzt die Auswahl nicht so groß, wie es aktuell ist. Und ich sage mal so, Unternehmen können eben wahnsinnig viel erreichen, wenn sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach auf einer Augenhöhe begegnen und respektvoll behandeln. Aber diese Werte, ich glaube, das kannst du vielleicht auch bestätigen, hast auch du, oder?
Ich hoffe ja doch. Also, ich hoffe ja doch. Du, aber wie, was kann jetzt eine Unternehmerin oder Unternehmer jetzt besonders machen? Ja? Oder was würdest du jetzt raten? Oder wie gehst du deinen Prozess jetzt dann los im Unternehmen drinnen? Also wie schaut das aus, wenn du sagst, du willst da jetzt das Verständnis vergrößern? Gehst du dann rein in die Firmen? Du musst einmal die Firma durchanalysieren und das Unternehmen durchanalysieren und schauen, wer jetzt wo an welcher Stelle sitzt, welche Wertvorstellungen die haben, wie Chef zur Arbeitnehmerin sich verändert und so weiter. Ich hau jetzt einfach ein paar Brocken dahin. Mhm. Ja. Wie schaut dein Prozess da aus? Oder wie können dann Unternehmen von dir profitieren?
Also grundsätzlich ist unser Produktfolio aktuell so, dass wir Vorträge anbieten rund ums Thema junge Talente. Also das ist aktuell eben die Generation Z. Wie finde ich sie, wie binde ich sie, wie gewinne ich sie einfach für mich und das auch auf Dauer. Und auf der anderen Seite ist es eben unser Unternehmensbotschafterprogramm, wo wir in Österreich damit einzigartig sind, dass wir aus den jungen Talenten heraus wirklich Unternehmensbotschafter machen. Das heißt, wir legen denen das Werkzeug in die Hand, dass sie wissen, okay, das kommt wirklich gut auf Social Media an, weil das Wissen, das steckt unterbewusst schon da. Das müssen wir nur noch ins Bewusstsein holen und ein paar technische Sachen auch noch abklären, wie so filme ich richtig, so schneide ich richtig, da vielleicht ein oder andere Tipps. Rechtliche Geschichten natürlich auch mit bedenken, besonders bei Business-Accounts ist es halt auch so, dass man mit der Musik bei der Lizenzierung immer ein bisschen aufpassen muss. Und genau diese Thematiken, das kriegen sie bei uns in Form von Workshops vermittelt. Und ja, dass sie dann einfach fit für die Unternehmensaccount Social Media Welt sind.
Ich bin jetzt ein bisschen provokant und sage, aber weiß das die hausinterne Marketingabteilung nicht, wie man jetzt einen Film schneidet, welche Musik man auswählt und so weiter?
Das kommt einerseits darauf an, viele Unternehmen haben vielleicht gar keine eigene hausinterne Marketingfirma und ja, die haben oft auch gutes Wissen, aber es kommt auch darauf an, wie alt die sind und wie sehr sie sich mit dem Medium auseinandergesetzt haben. Weil ein Hochglanzvideo für uns funktioniert nicht mehr, das zirkt nicht mehr. Ein Imagevideo ist für uns Werbung, wird sofort als Werbung abgespeichert und da scrollen wir gleich weiter. Wir brauchen was Authentisches. Wir müssen wirklich sagen, ah, das ist wirklich was, da vertraue ich dieser Person. Da bringe ich ihnen dieses Vertrauen auch entgegen. Und ja, eine Marketingfirma oder eine Marketingabteilung weiß natürlich über Marketingthemen oft mal sehr gut Bescheid. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen jungen Lehrling hernimmt, der Prozesstechniker ist, keiner aus dem Marketing wird dir so richtig sagen können, was der den ganzen Tag macht. Das kann aber der junge Lehrling schon super sagen und einen super Einblick einfach geben. So schaut mein Beruf aus, weil es ist nicht ein alltäglicher Beruf. Das weiß auch jemand mit 14, 15 vielleicht nicht, weil Mama und Papa sind vielleicht im Magistrat irgendwo angestellt, aber so ein Thema wie Prozesstechniker, das kommt nicht einmal mir überhaupt in den Sinn, dass man so einen Lehrberuf zum Beispiel anfangen könnte. Und da sind dann eben so junge Unternehmensbotschafter einfach Gold wert, die gleich alt quasi sind wie diejenigen, die vor dem Bildschirm daheim sitzen und das Video gerade sehen. Und da hat man einfach auch ganz einen anderen Trust-Faktor, der einfach immens ist.
Also das heißt, du bist der Meinung, man will jetzt wieder Menschen sehen, ja, und nicht Kampagnen.
Genau.
Also Menschen und keine Kampagnen. Und vor allen Dingen, man will authentische Menschen sehen, die auch im Unternehmen drin arbeiten. Natürlich sagt der Firmeninhaber oder die Firmeninhaberin, sagt natürlich alles gut, alles super, wie du sagst, Hochglanz und diese Dinge. Aber du willst authentische Menschen haben im Unternehmen und du willst, ich tue es jetzt einmal für mich mitdenken, und du willst im Unternehmen drinnen an der Kultur des Unternehmens de facto da eine Kultur schaffen, die auch das dann transportiert.
Ja.
Ja. Setzt aber voraus, dass das dann der Lehrling, ich bleibe jetzt beim Lehrling, beim Prozesstechniker ausgesagt, beim Prozesstechniker, freiwillig macht oder soll der dann freiwillig so weit sein, dass er sagt, schaut her, ich bin jetzt in dieser Firma und diesem jemen Unternehmen, das ist so geil, da als Prozesstechniker zu arbeiten.
Ja, also eine Freiwilligkeit ist irgendwo vorausgesetzt. Die Unternehmen, die das teilweise schon umgesetzt haben, die haben, besonders wenn wir im Lehrlingsbereich schauen, die geben dann den Lehrlingen zum Beispiel einen halben Tag einmal frei dafür, dass sie das machen können. Es wird keiner dazu gezwungen, aber, und da kann ich aus recht vielen Geschichten erzählen und unlängst auch mit meinem Bruder darüber geredet, der hat auch eine Lehre gemacht als Koch und war zuerst in einem Betrieb, den er niemals nach außen hin vertreten würde. Und jetzt ist er bei einem tollen Betrieb, wo er sagt, hey, er wird alles dafür machen. Und der identifiziert sich wirklich mit diesem Unternehmen. Also wenn du das schaffst, dann hast du auch einen super Unternehmensbotschafter. Und niemals, bitte niemals Leute dazu zwingen, weil das wird auch nicht authentisch rüberkommen. Weil wenn ich meinen Job wirklich unendlich hasse, dann werde ich es erstens nicht machen wollen und zweitens auch nicht gut machen.
Korrigiere mich, aber ist es nicht in Japan schon längst gang und gäbe, dass der Japaner oder die Japanerin sagt, sie arbeiten nicht bei, sondern sie arbeiten für?
Ja, das war mir fast klar, dass du darauf ausgehen willst. Ja, es ist dieses, ich arbeite für ein Unternehmen und nicht bei dieses bei. Und allein das zeigt doch auch eine ganz andere Wertschätzung gegenüber dem Unternehmen, finde ich.
Du, und wie willst du jetzt dann de facto an der Firmenkultur da arbeiten oder wie soll deiner Meinung nach ein idealtypischer Chef, eine idealtypische Chefin dann sein in Richtung den Young Talents oder der Generation Z? Was wünscht sich eine aus der Generation Z von ihrem Vorgesetzten oder von ihrem obersten Chef, CEO, wie auch immer?
Das waren jetzt viele Fragen in einmal. Ich fange mal ganz kurz damit an. Wie möchte ich daran arbeiten? Es gibt unterschiedliche Formate und da sind wir nur Ja, ich sage mal, auch das werden wir in Zukunft noch ausbauen. Aber ein Format zum Beispiel ist, wo ich mitplane, eine Veranstaltung, wo wir Unternehmen reinbringen und jeder insgesamt 4 Leute mitnimmt. Und da muss jede Person aus einer gewissen Generation kommen. Also eine Person aus Generation X, Y, Z und aus den Boomern raus. Und wie wir das machen, ist klassisches World Café. Das heißt, man setzt sich auf einen Tisch hin und bearbeitet da dann eine Frage. Und dann ist es halt einfach diese Vielfalt an Meinungen, an Sichtweisen, dass man da einfach toll in den Dialog auch reintreten können. Und es ist gar nicht so dieses klassische Vortrag, macht's das, dann ist es super, sondern es ist schon unser Anliegen, dass sie selber drauf kommen, was für sie gut funktioniert, weil auch nicht jedes Unternehmen ist gleich. Da haben wir auch ganz unterschiedliche Unternehmenskulturen. Die einen, die sind wahnsinnig agil, die anderen, die sind halt ein klassisch konservatives, schon seit Ewigkeiten von dem gleichen Familienunternehmen geführt, die vielleicht nicht ganz so schnell in ihren Prozessen, in ihren Denkweisen oder in der Unternehmenskultur sind. Was aber nichtsdestotrotz genauso ihre Daseinsberechtigung hat. Also da würde ich es überhaupt nicht werten in das eine ist gut, das andere ist schlecht. Wie wünscht sich die Generation Z die ideale Chefin, den idealen Chef? Ich glaube, es ist jemand, der mir viel lehren kann, wo ich zu jemandem aufschauen kann, dass der einfach wahnsinnig viel Berufserfahrung hat und Erfahrungen hat. Und ich glaube, dass da einfach jemand als quasi Mentor an meiner Seite ist, der mir nicht vorgibt, so, du machst es jetzt so und fragt es jetzt nicht mehr, da liegt jetzt die Faust drauf, sondern dass es wirklich ein gemeinsames Erarbeiten irgendwo ist, dass es eben ein Begegnen auf Augenhöhe ist. Das ist meistens das Um und Auf, aber leider nur immer nicht Standard in allen Unternehmen. Und ich sage mal, bevor man über alle möglichen anderen Benefits weiterredet, sollte man mal schauen, dass man bei der Grundeinstellung gut ist. Weil ja, es ist dann ähnlich wie in der Fotografie, wenn die Grundeinstellung nicht passt, dann macht das Foto auch keinen guten Schein.
Jetzt stelle ich mir das natürlich sehr schwierig vor. Also in kleineren Unternehmen ist das durchaus okay. Was du jetzt gerade gesagt hast, jetzt stelle ich mir das aber relativ schwierig vor, wenn wir jetzt von einem großen Unternehmen reden, ja, weiß ich nicht, 200, 300 Mitarbeiterinnen, da hat ja, ich sage jetzt mal, der CEO gar nicht mehr Zeit dazu, dass er sich jetzt wirklich so zum Mitarbeiterin oder zum Mitarbeiter verhalten kann. Weißt du, was ich meine? Ist es nicht auch eine Frage der Firmengröße, ob man das so leben kann, wie... Sag jetzt mal, wie sich die Generation das so wünscht?
Also ich glaube mal so, das ist ja nicht mein direkter Vorgesetzter. Und für mich war jetzt Chef in dem Sinne mein Abteilungsleiter gewesen oder der Lehrlingsausbilder oder Ausbilderin. Aber selbst da, wenn du vor einem CEO stehst, dann erwarte ich mir auch trotzdem, dass ein gewisser Respekt zumindest da ist.
Das heißt, du würdest gleich mal vorschlagen, dass sie diese Unternehmenskultur, diese Wertschätzungskultur, ich nenne es jetzt einfach einmal so, sich von oben nach unten zieht. Das heißt, ist schon klar, dass da 5 Ebenen dazwischen sind, zwischen CEO in großen Firmen und Lehrling dann darunter. Aber dass sich das dann quasi wie ein roter Faden dann durchzieht in der Kultur und da hilfst du dann mit, diese Kultur in dieses Unternehmen dann reinzubringen de facto.
Genau, das ist mein Anliegen, das ist mein Ziel und das Tolle an der Wertschätzung ist halt einfach, das ist kein Glaube, das ist keine Religion, das kostet mich nichts de facto. Es kann jeder von uns umsetzen und es tut kaum weh.
Ich hab einen interessanten Unternehmer mal kennengelernt, der gesagt hat, er will nur eine bestimmte Anzahl an Mitarbeiterinnen einstellen, dann das Wachstum aufhören, ja, weil er sagt, weil dann bleibt es familiär. Ja, und er hat da geredet von irgendwas um die 90 Mitarbeiterinnen oder irgend sowas, weil dann bleibt es familiär und es ist trotzdem noch möglich, dass jeder zu ihm immer kommen kann, ja, weil er sagt, es ist sehr flach hierarchisch organisiert, sein Unternehmen, und er würde es einfach, dass, bleiben wir beim Lehrling, dass einfach auch der Lehrling jede Minute, jeden Tag zu ihm kommen kann und sagt, du hast ein Problem. Ja? Ja. Und das sind so Vorzeige- und Paradeunternehmen, wo ich sage, die haben das zum Teil schon ein bisschen verinnerlicht. Ja? So, und jetzt haben wir mal die eine Seite. Wir haben gesagt, das sind jetzt einmal diese Voraussetzungen oder wie man sich denn so eine Art Wunschkandidaten als Vorgesetzten, Chef, als Firmeninhaber, wie auch immer, einmal von eurer Seite, ich sage es bewusst von eurer Seite her, wünscht. So, jetzt frage ich mal die andere Seite. Was könnt ihr bieten, außer dass ihr euch in Social Media auskennt? Ja, ich sage jetzt durchaus provokant.
Ja, ich meine, grundsätzlich hat sich ja daran auch nichts geändert, dass wir genauso jegliche Leistungen erbringen können. Ich glaube, wir können bieten, dass wir einfach aufgrund dessen, dass wir nur jung sind, vielleicht einmal andere Perspektiven in ein Unternehmen reinbringen, dass wir vielleicht einmal durch den ein oder anderen Prozess challengen wollen. Und das ist ja auch etwas Gutes, weil nicht jeder Prozess ist nur immer aktuell. Wir sind jetzt gerade in der Digitalisierung, da passiert einfach laufend etwas. Da müssen wir halt einfach schauen, dass wir am Ball sind und dass wir möglichst effizient arbeiten. Und ich glaube, da kann jemand, der eine komplett frische Perspektive hat, der sich vielleicht mit dem Produkt auch noch nicht so gut auskennt oder mit der Dienstleistung, vielleicht auf Gedanken kommen, die ein alter Hase quasi vielleicht gar nicht mehr so richtig hat, weil der schon so in seiner Linie drinnen ist, dass er vielleicht dann gar nicht mehr so das andere sieht. Und ich glaube, da kann die Jugend extrem fühlen oder zu beitragen, dass man da einfach klasse die Stärken voneinander einfach ergänzt.
Das heißt, ihr wollt hinterfragen, ja? Ihr wollt mitdenken.
Ja.
Das ist für euch, das ist für euch gleichzeitig auch der Sinn des Ganzen. Ja? Und wenn man ja immer so schön sagt, Generation Z ist auf Sinnsuche, ja. Das wäre auch der Sinn bei euch, dass man wirklich mal zumindest einen Sinn herausgehoben hat aus dieser Arbeit, dass man mitdenkt oder mitdenken will und nicht nur Befehlsempfänger ist.
Genau. Ja?
Und dass man euch hört und dass man euch und eure Meinung auch wertschätzt.
Ja? Absolut.
Ob man das jetzt umsetzt dann oder auch nicht. Du hast das ganz am Anfang, hast das du erwähnt, es wird ja immer nachgesagt, dass die Generation Z nichts arbeiten will. Ja? Ist eh nur faul, will nichts arbeiten, will nur 32-Stunden-Wochen und immer nur
Work-Life-Balance. Wenn überhaupt. Eigentlich am besten 4 Tage Wochenende.
Ja, ja, genau, 4 Tage Wochenende. Und einfach, ja. Ja. Wie begegnest du dem?
Ah, da gibt es so viele unterschiedliche Situationen, wie man darauf reagieren kann oder Sichtweisen, die man haben kann. Ich sage mal so, ich kenne auch die Startup-Szene in Oberösterreich und da sitzen wahnsinnig viele junge, engagierte Leute drinnen, die mit ihrer Idee, mit ihrem Unternehmen einfach die Welt irgendwie ein Stückchen besser machen wollen. Und da ist das Licht auch teilweise nur nicht um 10 Uhr am Abend aus. Also die sitzen wirklich Tag und Nacht in ihren Coworking Spaces, in ihrem Büro, dass sie halt daran fallen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen ein Bubble-Denken jetzt mit der Startup-Szene. Aber auch so ist es so, wenn ich in meinen Bekanntenkreis und Freundeskreis reinschaue, dann habe ich Polizistin dort, die... Naja, die war froh um eine 50-Stunden-Woche, weil die häkelt auch Tag und Nacht quasi. Genauso wie es bei Soldaten ist oder bei Personen in der Pflege drinnen. Also dieses, alle wollen nur 30-Stunden-Wochen arbeiten, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. In meinem Freundeskreis ist es absolut der Gegenteil der Fall. Da kenne ich auch welche, die jetzt Führungskräfte schon langsam werden, die nebenbei zwar dann einmal die Stunden reduziert haben, damit man einen Tag weniger im Unternehmen ist, aber am nächsten Tag arbeitet man dann im Familienbetrieb und gleichzeitig schuft man nebenbei nur ein MBA. Also man studiert nur nebenbei. Also ich glaube, dieses Maß ist an alle so faul, dass es überhaupt nicht so, ich könnte mir vorstellen, dass es in gewissen Bubblen so sein kann. Ich kann es aus meiner Perspektive und ich bin in einer Arbeiterfamilie groß geworden, ich kann es so in keinster Weise bestätigen.
Ist es nicht auch so, dass ich, du hast jetzt gerade das Stichwort MBA, hast du jetzt gerade in den Mund genommen, ist es nicht auch so, dass ihr, wieder bewusst ihr, das Thema Weiterbildung immer sehr stark am Schirm habt? Das heißt, ihr wollt Wissen generieren und ihr wollt neue Impulse kriegen und ihr wollt einfach wieder neu denken. Ja? Ist es schon so, dass... Das ist natürlich auch eine Arbeit. Ja, das ist ja jetzt, das fällt ja nicht von Gott gegeben in mein Gehirn, ja, weil da muss ich auch was tun dafür. Alleine aufgrund dessen ist man halt dann schon weg von diesem Begriff Faulheit. Ja. Mhm. Ist es schon so, dass ihr sehr wissbegierig seid?
Ja, würde ich das auf Generation Z begrenzen? Nein. Also ich glaube, das ist einerseits der Wissenszugang von jeder einzelnen Person. Aber ich glaube, wenn man jung ist, und da rede ich jetzt sehr bewusst eben nur von jungen Leuten, dann ist halt schon dieser jugendliche Spirit irgendwie da. So, ich will nur mehr wissen. Ich will quasi die Welt irgendwo aus den Angeln heben. Von dem her, ja, Weiterbildung ist ein richtig wichtiges Thema auch von uns, die wir auch an Arbeitgeber oft so weiter kommunizieren. Also einer der Top-Benefits ist in den meisten Betrieben, dass man immer Weiterbildung bekommt. Und damit lässt man sie eigentlich als Junger immer sehr, sehr gerne auch, ja, locken.
Du, und jetzt hast du dieses Unternehmen gegründet, Gecko, wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen. Wir haben auch schon über deine Ziele und deinen Ansatz gesprochen, über Gecko. Du sagst Young Talents. Beschränkt sich das jetzt wirklich nur auf die Generation Z oder sagst du auch Y, ja, Millennials und so weiter, weil die sind jetzt auch nicht so weit weg?
Ich bin nicht immer der größte Fan, wie man vielleicht schon gehört hat, dass man alles so in Schubladen steckt. Young Talents hat für mich halt diese Begrifflichkeit, die kann man ein paar Jahren nochmal benutzen, weil dann wird eben die Generation Alpha auch in der Arbeitswelt drinnen sein. Und dann sagen ja die Generation Z und die Generation Alpha, das ist halt einfach so, ja, grob gesagt. Young Talents umschließt für mich einfach all diejenigen, die so, wenn man es jetzt an einem Alter ungefähr festmachen möchte, so Mitte, Ende 20 sind und in der Arbeitswelt. Aber grundsätzlich jeder, der dafür aufgeschlossen ist, ist herzlich willkommen, weil es geht ja doch um einen Generationendialog und jeder, der ein gewisses Gefallen daran hat, herzlich willkommen.
Ja. Und es ist ja auch nicht schlecht oder das Schlechteste, wenn die vorhergehenden Generationen, man kann ja auch was lernen. Ja?
Absolut.
Und gerade was technologische Dinge anbelangt, da kann man es ja durchaus das ein oder andere abschauen, auch von euch und vor allen Dingen auch dieses, wie soll man sagen, sich selbst so ein bisschen in die Auslage zu stellen, ja, sich selbst zu positionieren oder sich selbst auch dementsprechend auf sich aufmerksam zu machen. Und da gibt es halt dann Instagram, TikTok, LinkedIn und so weiter, weil das ist ja das ist meine Hypothese in der älteren Generation, jetzt nicht so drinnen. Ich glaube, da ist eine gewisse Hemmschwelle da, ja, dass man sich so präsentiert und die Hemmschwelle habt ihr nimmer, oder?
Ah, das ist eine schwierige Frage, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, dann kann man eigentlich durchweg sagen, dass das Nutzerverhalten recht ähnlich ist über alle Plattformen hindurch, auch bei den Generationen. Und zwar ist es so, ein Zehntel sind aktive Nutzer, also wirklich Content Creator und 90% sind Zuschauer. Und manche, die überhaupt nicht reagieren, also gar nicht kommentieren oder liken, manche natürlich schon. Und das zieht sich schon durch. Also ich glaube, nicht jeder aus der Generation Z positioniert sie immer und macht immer diese Selbstdarstellung oder generell von den jungen Leuten, sondern das ist auch etwas, was auch vom Typ Menschen ein bisschen abhängig ist.
Und wenn wir gerade von Work-Life-Balance und 32-Stunden-Wochen etc. Ja. Gesprochen haben, ich glaube auch, dass sich die vorhergehenden Generationen auch vielleicht das ein oder andere abschauen könnten, was Work-Life-Balance anbelangt, zumindest bei Workaholics, und ab und zu mal durchschnaufen und wahrscheinlich würden jetzt Ärztinnen und Ärzte, die sich vielleicht diesen Podcast auch anhören, vielleicht mit dem Kopf nicken, weil es ja auch natürlich auf die Gesundheit geht, dann in einem gewissen Alter einmal und dort und da einmal ein bisschen nachzulassen, ist ja auch nicht schlecht. Was aber nicht heißt, dass ich faul bin und dass ich nichts mehr tue, sondern einfach einmal durchschnaufen.
Ja, und ich glaube, wir können jetzt die 1000 Studien, die zu dem Thema 30-Stunden-Woche schon durchgeführt worden, leugnen und sagen, na, die Ergebnisse sind alle gefälscht und stimmen nicht. Es ist ja trotzdem so, dass in den Studien rausgekommen ist, die Produktivität ist gleich geblieben oder ist sogar gestiegen. Und deswegen, dass man das alles mit einem, na, das glaube ich jetzt nicht, entkräften will, ist halt auch nicht gerade gar so weitsichtig und auch nicht wirklich wissenschaftlich basierend. Von dem her bin ich immer Fan davon, sich das mal anzuschauen, vielleicht einmal ausprobieren, sich selber zu erkundigen oder selber mal zu schauen, wie es ist. Wir haben besonders in den Bereichen, wo die Digitalisierung Einhalt gehalten hat, einen wahnsinnigen Produktivitätsgewinn in den letzten Jahren durchgemacht. Der halt das Arbeiten auch ganz anders gemacht hat. Also ich nehme das Beispiel Buchhalterin immer sehr, sehr gerne her. Da war es vor 20 Jahren so, die Buchhalterin ist zur Bank gefahren, hat sie beim Schalter angestellt, hat sie die Bankbelege geholt, ist wieder zurückgefahren und hat das Ganze eingeheftet. Ja, was da in einer Stunde passiert ist, passiert heutzutage wirklich innerhalb von kürzester Zeit. Und das sind so Tätigkeiten, die einfach verloren gegangen sind durch die Digitalisierung, wodurch wir einfach mehr Arbeit schaffen können in kürzerer Zeit, die aber auch oft einmal mental belastender sind, weil ich sehr viel mehr Denkarbeit habe und immer diese Denkpausen drinnen habe, wie es eben ist, wenn ich zum Schalter fahre in der Bank. Von dem her, da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass der Produktivitätsgewinn, den wir gewonnen haben, dass man das nicht unbedingt alles dann die ganzen Zeiten so füllen müssen, weil auch unser Kopf wird irgendwann platzen. Wir wissen ganz genau aus genug Studien, dass eine Konzentration nach einer gewissen Zeit nachlässt. Und was bringt es wirklich, wenn ich meine Zeit absitze, obwohl ich mich nicht mehr konzentrieren kann und eigentlich nur noch Fehler dann mache. Hilft dem Unternehmen nicht, hilft mir nicht, macht keinen glücklich.
Und ich muss ehrlich gestehen, ich staune ja jetzt ein bisschen über diese Diskussion. Warum? Weil ich kenne diese Konzepte ja natürlich schon von diversen seinerzeitigen Startups und die durchaus bekannt sind bei uns in Österreich. Da kenne ich ja diese Konzepte schon Ewigkeiten. Also die funktionieren tatsächlich. Ja. Und natürlich muss man auch immer die Kirchen im Dorf lassen und sagen, diese Konzepte funktionieren nicht bei jedem Unternehmen. Ja. Und der Klassiker Produktionsunternehmen, habe einen Unternehmer da gehabt im Podcast, der sagt, bei mir in der Produktion geht das natürlich nicht die 4-Tage-Woche oder wie auch immer. Aber er schaut dann, dass er es anders macht, ja, und dass er sich andere Konzepte einfallen lässt, um eben diese Wertschätzung, wie es das du sagst, zum Mitarbeiter oder zur Mitarbeiterin zu bringen.
Darf ich vielleicht nur ganz kurz einhaken? Recht ein interessantes Ergebnis, was ich da gelesen habe, war eine Umfrage in den Pflegeberufen. Wir wissen alle, es mangelt. Wir suchen händeringend und 50% der Leute sind am Überlegen, ob sie aus der Pflege rausgehen. Und wenn uns wirklich 50% der Leute verloren gehen, ja, dann sind wir mal richtig aufgeschmissen. Aber wenn man wirklich sagt, jetzt die Pflege ist, das ist der Beruf, wo du überall jetzt zum Beispiel eine 30-Stunden-Woche hättest, dann würde es auch diese Branche durchaus etwas attraktiver machen. Was man halt auch dazu sagen muss, Pflegeberufe sind körperlich wahnsinnig fordernd. Das heißt, langfristig gesehen haben wir weniger Krankheitsfälle. Die Leute können länger ihre Berufe ausleben. Meine Oma war selber auch im Pflegebereich drinnen. Die hat dann aufhören müssen, weil sie einen Wirbelbruch gehabt hat. Ja, wenn eine blöde, falsche Bewegung nochmal gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich im Rollstuhl gelandet. Also das muss man auch mit bedenken, dass es nicht immer nur auf Konzentrationsbasis geht, sondern auch auf körperlich anstrengende Fähigkeiten und dass eine 30-Stunden-Woche durchaus das hat, dass es wieder attraktiver wird. Und wenn es attraktiver ist, dann melden sich auch mehr Leute wieder für genau diese Branchen.
Also deine Aussage oder deine Ansage, ich schließe jetzt noch einmal den Kreis bzw. stülpe die große Klammer drüber, deine Ansage oder deine Aussage ist, wir müssen uns oder wir sollten uns über neue Konzepte einfach Gedanken machen.
Absolut.
Wie können wir das lösen?
Ja.
Weg vom, na, das geht nicht mehr, ja, hin zum, wie könnten wir das lösen, zu mehr Attraktivität für die Arbeit. Jetzt, wie du das mit den Pflegeberufen gesagt hast, und mir waren jetzt x Argumente eingefallen, ja, von Anfang von der Finanzierung bis hin zu weiß ich nicht was, ja. Egal, ja, aber dein Vorschlag ist es da, hier wirklich einmal in diesen Denkprozess hineinzugehen, einmal ein bisschen über die Nasenspitzen bzw. über die Grenzen hinaus wegzudenken und du begleitest dann bei diesem Prozess, du hilfst bei diesem Prozess, du gibst Gedankenanstöße, du bist da sehr neutral, das heißt, du stellst dich da auf keine Seite, weder auf die Generation Z noch auf die Unternehmerinnenseite, sondern du willst für das Unternehmen und für die Generation Z, für die Lehrlinge, ich weiß, als Moderator rede ich jetzt schon viel zu viel, die gleichen Voraussetzungen schaffen und dass beide sehr gut und ich will nicht sagen glücklich, aber zumindest beide sehr gut mit der Situation dann leben können.
Also mein ultimatives Ziel ist, dass man eine Win-Win-Win-Situation wirklich für alle Beteiligten schaffen kann und daran arbeite ich.
Laura, wo kann man dich erreichen?
Mich kann man sehr gut einmal auf LinkedIn vernetzen unter Laura Peyer und sonst auch gerne auf die Firmen-Homepage schauen. Das ist www.generation-connect.com.
Laura, ich danke dir für das Gespräch, war hochinteressant, über Wertschätzung, über Generationen und diese ganzen Dinge könnte man sich jetzt noch stundenlang unterhalten, aber ich glaube, du stehst sehr gerne auch für einen persönlichen Austausch zur Verfügung, gerne
absolut.
Auch für Keynotes auch zur Verfügung und herzlichen Dank heute fürs Kommen und weiterhin toi 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 mit Gecko.
Vielen herzlichen Dank, Digga Rolt.